Ein ganz besonders aufwühlendes Ereignis in diesem Jahr, das war ganz zweifellos das Hochwasser. Die große Flut durch das Ahrtal und andere Flusstäler in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Belgien zog diese Flut und eine Spur der Verwüstung hinter sich her. Die schwerste Naturkatastrophe Deutschlands seit der Sturmflut von 1962. Häuser weggerissen, Straßen von den Fluten verschluckt. Es starben 184 Menschen. Und die Gesamtschäden werden von den internationalen Versicherern auf 40 Milliarden US-Dollar geschätzt. Eine, die das in den Tagen danach hautnah vor Ort miterlebt hat, privat, aber auch beruflich, das ist meine Kollegin Gabriele Häuser. Hallo.
Ja, hallo.
Wie ist das, wenn du heute ein halbes Jahr später dran zurückdenkst? Was kommen dir da wieder für Bilder in den Sinn?
Ja, das ist auf jeden Fall die ganz elementare Erfahrung, wie von einem Tag auf den anderen das Leben in der gesamten Region komplett auf den Kopf gestellt wurde. Ich denke immer noch an den Schock, am Morgen nach der Flut aufzuwachen und es funktionierte nichts mehr. Kein Strom, kein warmes Wasser, keine Nachrichten aus dem Radio, keine Mobilverbindungen, also überhaupt keinen Überblick, was los war. Nur von draußen ununterbrochen das Tatütata der Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge. Erst nach und nach wurde uns überhaupt das gigantische Ausmaß der Katastrophe bewusst. Hauptstraßen, die für Wochen nicht mehr befahrbar waren. Keine 600 Meter von uns sind 14 Menschen ums Leben gekommen. Und der Sohn von unseren Nachbarn konnte sich in allerletzter Minute in Unterhose und T-Shirt retten. Und natürlich bis heute gehen die Erlebnisse dieser Flutnacht den Menschen nah und unter die Haut. Manche bekommen heute noch Panik, wenn es heftig regnet. Und ich muss auch noch oft an die ältere Dame denken, die mir kurz nach der Flut ihre unglaublichen Erlebnisse in jener Nacht erzählt hat. Eine Frau, die ihr Haus am ehemals idyllischen Mittellauf der Ahr nicht mehr bewohnen kann.
Loni Joosten hieß diese Frau, und was dir die damals 93-Jährige erzählt hat, das hören wir jetzt nochmal an. Die Flutgeschichte von Loni Joosten aus Reimertshofen.
Ich bin dort geboren, groß geworden. Dieser Ort Reimertshofen, ein altes Winzerdorf, und jeder hat mit Trauben, mit Weinberg zu tun gehabt. Und an diesem Schicksalstag, da war ich am Tag vorher gerade aus dem Krankenhaus entlassen worden, noch sehr schwach auf den Beinen. Gegen Mittag fing es an, da wurde es draußen auf der Straße unruhig. Die Leute gingen hin und her. Ich bin dann raus und bin zum Nachbar und habe gesagt, ich hatte das irgendwo gehört. Wir kriegen ein ganz schlimmes Hochwasser, noch schlimmer als 2016. Ihr müsst euer Haus sichern. Jedenfalls denke ich, was machst du jetzt? Wir hatten immer Schutzfenster vor den Kellerfenster. Und dazu brauchte ich 3 starke Männer. Also habe ich erst den Bürgermeister angerufen, der war nicht da. Und dann habe ich im Feuerwehrhaus angerufen. Bei uns laufen schon die Sirenen. Der Feuerwehrmann hat gesagt, ich werde mich drum kümmern.
Wann war das am Tag? Um wie viel Uhr ungefähr?
Na, am frühen Nachmittag, 3-4 Uhr schätzungsweise. Und es dauerte eine Viertelstunde, dann kam die Feuerwehr an. Und dann bin ich mit denen in den Keller. Jedenfalls, da war ich schon ein bisschen erleichtert. Und auf einmal kam die junge Frau aus meinem Elternhaus. Die hatten gerade dieses Elternhaus gekauft. Ich habe ihr unten die Räume gezeigt. Und dann sind wir in den zweiten Stock, haben dort die Fenster aufgemacht. Und dann konnten wir die ganze A übersehen. Da kam das Wasser schon über die Straße. Wir, Fenster zu, Rollläden runter, wieder nach unten.
Hochwasser im Prinzip kennen Sie als Problem?
Ja, wir haben mit der A gelebt. Wir haben öfter ein Hochwasser gehabt. Ich kannte die Abläufe so, was man machen muss, wenn das ankommt. Wie gesagt, wir haben alles beobachtet. Auf einmal schlug die Pumpe an und Franzi zog den Stecker von der Truhe, vom Kühlschrank aus und dann nach oben. Und dann kam das Wasser schon so wellenartig durch die Einfahrt. Das war so ein unheimliches Gefühl, weil das Wasser so schnell kam. Und dann kam es unter der Haustüre. Ich hatte vorher noch 2 Besen und so einen Gummiabsauger ins Haus gebracht. Damit haben wir von innen das Wasser in den Keller gekehrt. Aber das wurde viel mehr, immer viel mehr. Und dann hat die Franzi gesagt, ich muss Hilfe rufen. Ist das in Ordnung? Ja, sicher, habe ich gesagt. wir werden alleine nicht Herr darüber. Dann kam Dietmar, der kam den von oben runter. Und dann sagte der Dietmar, ihr könnt zu uns kommen. Aber ich habe gedacht, oh, wir gehen erstmal in den ersten Stock, da sind wir doch sicher. Die aktuellen Akten, die hatte ich auch schon bereits stehen im Keller. Franzi hat den Wäschekorb geholt und hat die Akten genommen. Und wohin soll ich die tun? Auf den ersten Stock. Das war alles passiert. Aber jedenfalls, Wasser quoll in großen, dicken Wogen in Flur rein. Und dann sind wir in den ersten Stock. Es muss wohl sehr schnell gewesen sein, das Steigen der Flut. Franzi wurde immer nervöser, weil sie Angst hatte, das Wasser würde ins alte Haus, in mein Elternhaus kommen. Ich sage Franzi, da ist noch nie Wasser hingekommen. Du brauchst keine Angst zu haben.
Das Haus ist ein bisschen höher gelegen?
Der Reimertshofen ist praktisch so dreigestuft. Am Fluss, dann die mittlere Reihe und die nächsten Bewohner wohnen in der Bergstraße. Dann habe ich zu Franzi gesagt, Franzi, wir können fliehen. Wie, was, wie, wohin wollen wir denn fliehen? Ich sage durch das Flurfenster. Ja, wenn Sie das schaffen. Ich sage, ich schaffe das. Ich brauche einen Stuhl. Dann kam sie mit einem Hocker. Das linke Bein auf den Hocker, aber ich kam nicht hoch. Ich konnte mich selbst nicht hochheben. Dann hat sie mir das rechte Bein hochgetan, dann stand ich auf dem Hocker. Dann gab es einen riesen Knall. Es muss das Wohnzimmerfenster gewesen sein, was unten dann kaputt ging. Und dann saß ich auf meinem linken Bein und konnte mich nicht hochheben. Ich habe mich festgekrallt an den Seiten vom Fenster und Franzi hat mir dann die Beine einzeln, einer nach dem anderen, nach draußen befördert. Dann stand ich auf einem Dach des Nebengebäudes, das war unsere Waschküche. Und dann habe ich gedacht, da über die Sparren, da musst du gehen. Das hatte ich von den Dachdeckern. Die gingen ja auch immer über die Sparren. Dann bin ich ganz vorsichtig bis an die Mauer vom Nebengebäude, das war hoch, habe mich dort festgehalten und bin über die eine Sparre. Die hatten mir auch die Tasche noch geholt, die Brille, die Papiere, das Portemonnaie und mein Handy. Die vier Teile habe ich mitgenommen, aber in die Tasche. Franzi, die hat dann noch das Kleiderschrank aufgemacht und hat gesagt, brauchst du denn hier was von? Die Blusen, alles hing da. Nein, habe ich gesagt, ich brauche gar nichts mehr. Ich brauche nichts. Es war ja nur, dass ich rauskam. Ne? Und wenn ich noch Gepäck gehabt hätte, wäre ja unmöglich gewesen. Das wäre gar nicht mit rausgekommen. Und es hat geregnet, pitschnass. Jedenfalls bin ich bis ans Ende vom Dach gekommen und dann bestimmt einen Meter bis zwei Meter tief musste ich springen konnte ich nicht. Da stand auf einmal dieser Junge vom Nebenhaus, ein kräftiger Junge, 16, 17 Jahre, der hat mich angefasst und dann stand ich auf dem Tomatenfeld, ein kleines Tomatenfeld. Da war ich gerettet. Da war ich gerettet. Dann waren wir im Hof von meinen Eltern, der alte Hof, und Franzi lief hin und her und war wieder nervös. Wir müssen hier raus, hat sie gesagt. Gut, Tag, wir gehen. Dann mussten wir eine ziemlich steile Treppe hoch, die sehr unregelmäßig betoniert war, sehr schlecht zu begehen. Es war ja schon dunkel, also 9:30, 10 Uhr, das muss die Uhrzeit gewesen sein. Dann bin ich in das Zimmer. Du kannst dich auf das Bett legen. Nein, ich brauche nur einen Stuhl. Habe ich mir auf den Bürostuhl von den Jungs gesetzt, habe mich eingewickelt, habe ich eine Zeit lang da gesessen. Dann ging die Türe auf und meine Nachbarin kam herein, von oben bis unten, pitschnass. Die Haare hingen runter und die weinte. Sie hatte sich dann den rechten Arm gebrochen, weil sie auch in die Brühe gefallen ist bei der Flucht. Und hat geweint und geweint. Und Jessica kam, das ist das Enkelkind. Jessie hatte keine Schuhe, das Kind hat keine Schuhe. Nur das Allernötigste im letzten Moment gepackt und dann in dieses Haus oben. Und das ganze Haus, da waren in der Nacht alle Leute aus dem Ort. Wenn die Tür aufging, das war ein Hin und Her. Ach, der ist auch da, dann hieß es nachher, die Gisela und der Thomas, die fehlen. Dann hieß es wieder, ja, wir haben die gerettet durch die Dachluke. Und dann der noch fehlte und der noch fehlte. Das war ein Zusammenhalt, ich weiß es gar nicht. Ich habe mich total sicher gefühlt. Da habe ich denn die Nacht verbracht. Und Jessica ist beim ersten Tageslicht raus und wollte über die Bergstraße einen Blick über das Dorf haben. Und dann kam sie wieder und hat zu Oma gesagt, Oma, dein Haus ist weg. Wie, dein Haus ist? Ja, dein Haus ist weg, kein Weinberg ist da, alles ist weg, alles ist weg. Da fiel die Finger an zu weinen. Ich habe überhaupt keine Träne geweint. Ich war wie erstarrt. Also es hat mich berührt und doch nicht getroffen, ich weiß es gar nicht. Also ich war nicht ich selbst, war ein Schock. Also wir haben jeder eine Flasche Wasser bekommen und ein Glas. Und dann am Morgen hieß es, habt ihr noch zu trinken? Ja, ich habe noch Wasser. Und ich sagte, ich hätte ganz gern eine Tasse Kaffee. Es gibt keinen Kaffee, wir haben keinen Strom. Da habe ich meinen Kopf gefühlt. Kein Strom, kein Wasser, Toiletten funktionierten nicht. Also, wie soll ich sagen, es war so eine bedrückende Atmosphäre. Aber ich war so froh, als das Tageslicht kam. Aber es waren schon schlimme Stunden der Not. Dann sind die ersten Leute aus dem Haus wohl zu Fuß den Weinbergsweg hoch und haben geschaut, wie weit ein Auto fahren konnte. Alle Autos aus dem Dorf, die standen auf der Bergstraße, also waren alle da. Aber keiner hat gewusst, kommen wir da oben durch, das war der einzige Fluchtweg. Und dann kam Werner, das ist mein Neffe, der stand in der Türe, dem sein Haus steht auch unter Wasser, und hat gesagt, wir wollen die Elfriede, weil sie krank ist, muss zum Arzt, wir wollen sehen, dass die rauskommt. Willst du auch mit? Oh, habe ich gesagt, ich habe ja keine Schmerzen. Aber sofort habe ich gedacht, du kannst hier nicht bleiben. Ja, habe ich gesagt, ich will auch mit. Der Dietmar, der hat so einen großen Allradwagen. Da ist er auch sonst mit durch den Weinberg gefahren, die Traubenheim gefahren, die gespritzt und alles. Und dann sind wir dann durch den Weinbergsweg. Ich habe mir die Augen zugehalten und am Berg nur geguckt, da hingen die Trauben, alles. Das war also schrecklich anzusehen, so wunderbare Trauben. Dann kamen wir auf die Höhe und da ist auch so eine gefährliche Tiefabhang, die Weinberge runter nach der anderen Seite. Und dann sind wir dann diesen Weg noch gefahren und kamen heil in Altena an. Ich muss nur noch sagen, fast am Ende vom Weinbergsweg, wo wir das Dorf noch überblicken können, da habe ich weit vorne eine Gestalt gesehen, roter Rucksack um. Da ist der Wolfgang, da ist der Wolfgang, das ist ja mein Sohn. Er ist in der Nacht auch nicht durchgekommen. Also so kamen wir auf der Kahnbeine Höhe an und waren gerettet. Also das war
unglaublich.
Ja, aber naja.
Und jetzt, was passiert jetzt?
Jetzt bin ich erstmal wunderbar untergekommen in Frankfurt. Ich bin unendlich dankbar, dass ich hier sein darf und wir suchen jetzt eine Unterkunft für mich in der Gegend von Köln, haben auch schon was gefunden, was wir die Tage besichtigt haben. Und dann werde ich den letzten Rest meines Lebens dort in einem Seniorenheim verbringen. Und Reimertshofen möchte ich nie mehr wiedersehen. Nie mehr, obwohl ich den Ort geliebt habe. Ich habe immer Heimweh gehabt, wenn ich 14 Tage weg war in Urlaub oder so. Ich wollte immer nach Reimertshofen. Die kleine Kapelle war ja da. Da bin ich mal schnell morgens hineingehuscht. Aber die Kapelle ist auch total verwüstet. Und das ist für mich der Abschnitt des Lebens. Und ich fange jetzt ein ganz neues, ein ganz anderes Leben an.
Ja, mit 93 Jahren hat sie das angefangen, ihr neues Leben. Loni Josten befragt im Juli nach der Flut von Gabriele Häuser. Gabriele, wie geht es Frau Josten denn heute?
Ja, man kann sagen, sie hatte Glück im Unglück und konnte kurzfristig einen Platz in einem schönen Seniorenstift in Köln bekommen. Dort hat sie sich notgedrungen, inzwischen ganz gut mit ihrem Schicksal arrangiert. Für das Nötigste ist gesorgt. Ihre Heimat, die hat sie aber für immer verloren und bis heute auch nicht wiedergesehen. Andere, vor allem Jüngere aus ihrem Ort, sind zurück dort in ihrem Haus, leben in einem Provisorium bis heute, müssen für die Kinder lange Schulwege über notdürftig hergerichtete Straßen in Kauf nehmen und viele von ihnen wissen noch gar nicht abschließend, ob und wie das Leben für sie dort weitergeht.
Die Schäden, sie waren gigantisch, allerdings auch die Hilfs- und Spendenbereitschaft zum Glück. Von Normalität kann man aber doch auch ein halbes Jahr später nicht wirklich sprechen in den Flutgebieten, oder?
Nein, ganz gewiss nicht. Man muss sich ja vorstellen, nach der Flutkatastrophe steht im Ahrtal zum Beispiel auch kein einziges Fußballtor mehr, kein Tennisnetz, kein Basketballkorb. Schlimm vor allem für die Kinder und Jugendlichen, die noch immer in erster Linie zerstörte Natur, kaputte Straßen, unbewohnbare Häuser und auch verwüstete Spiel- und Sportplätze sehen. Dass da neben dem Kampf um die Infrastruktur und den persönlichen Wiederaufbau bald auch wieder Möglichkeiten für einen Ausgleich entstehen, das wünschen sich heute viele. Und die Hoffnung jetzt ist einfach, dass es damit weitergeht, dass die Menschen in den Flutgebieten spüren, sie werden nicht vergessen auf ihrem langen Weg zurück in ein normales Leben.
Vielen Dank für deinen persönlichen Rückblick. Inforadio-Redakteurin Gabriele Häuser war das.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.